Ja, liebe Freunde, nach der langen Sommerpause gehen wir wieder in unser Thema Christus und das menschliche Ich. Ich denke also, wir werden dieses Semester uns noch damit beschäftigen und dann nach Weihnachten uns irgendwas Neues suchen. Also, wenn Sie Anregungen haben, Wünsche, dann bin ich sehr froh darüber, wo wir uns hineinstürzen sollen. Mit unserem Thema jetzt kommen wir sozusagen in die heiße Phase jetzt. Also wir versuchen die wichtigen Dinge jetzt zu konzentrieren und uns eben sehr unmittelbar dann auch damit beschäftigen, wie also wirklich ganz konkret diese Begegnung auch mit dem Christus stattfinden kann. Nachdem wir ja sehr viele Umwege schon gegangen sind und sehr viel Material erst aus dem Umfeld uns zusammengesucht haben, ich möchte heute im Vorfeld in der Michaelzeit eben auch über die Bedeutung Michaels in diesem Zusammenhang sprechen, der ja eng eben mit dem Christus verbunden ist und eng verbunden ist damit, mit all den Kräften, durch die wir überhaupt nur in die Zukunft vorwärts schreiten können. Und gerade diesen Impulsen stehen aber sehr viele Gegenimpulse auch entgegen. Und wir leben ja heute in einer Welt, die also sehr stark schon auf dem absteigenden Ast ist, sagen wir mal. Also die schon sehr, sehr weit abgefallen ist von den ursprünglichen Schöpfungsquellen. Und das heißt, ohne diese geistige Erneuerung, die durch den Michael-Christus-Impuls gegeben ist, wenn die Menschen ihn aufgreifen, sind eigentlich nur sehr geringe Zukunftshoffnungen. Also man sieht ja auch heute schon wirklich an vielen Ecken, wo diese Niedergangsphänomene zu sehen ist, wenn man ein bisschen hinschaut. Also auch die ganzen Sachen, die sie am Finanzmarkt tun und so, das sind halt so erste, eh noch kleine Warnschüsse, das wird alles noch stärker werden. Also Weil da in diesen ganzen Dingen natürlich sehr, sehr starke alemannische Kräfte drinnen walten. Ja. Riesige Illusion hinter dem Ganzen steckt und die wird früher oder später einfach zusammenbrechen. Und die Frage ist, was passiert eben dann? Gibt es also Kräfte, die das irgendwie auffangen können oder nicht? Wir sind also mit unserer ganzen Weltentwicklung eben schon einen sehr, sehr weiten Weg gegangen, einen Weg im Grunde, der so kontinuierlich bergab geführt hat, zunächst könnte man sagen. Denn einmal in ferner Vergangenheit war der Mensch verbunden mit einer Welt, die überhaupt nur getragen war von geistigen Wesenheiten, wo er so unmittelbar verbunden war mit diesen geistigen Wesenheiten in unmittelbaren Austausch mit ihnen stand, sich ihnen zwar nicht in Freiheit gegenüberstellen konnte, aber eben die ganzen Impulse unmittelbar aus dieser Welt geistiger Wesenheiten herausschöpfen konnte. Und da kann man jetzt im Kleinen zurückgehen, im Sinne unserer Erdenentwicklung. Wenn man da ganz an den Ursprung zurückgeht, hat man diese Wesenhaftigkeit und in einem noch größeren Sinn natürlich, wenn man zurückgeht durch diese planetarischen Entwicklungsstufen bis zum alten Saturn, wo es ja am Anfang also so etwas wie eine äußere Schöpfung überhaupt noch in gar keiner Form gab, wo das erst langsam hervorgebrochen ist, eben aus geistigen Wesenheiten heraus. Also in dieser ersten Schöpfungsphase, eben auf dem alten Saturn zunächst, oder in der Vorbereitung, wenn Sie so wollen, zu dem alten Saturn, bis der dann in seiner ersten zarten Anlage entstanden ist, als eine Art Wärmephänomen, das eigentlich ja noch gar nicht wirklich räumlich war. Also diesen alten Saturn sich vorzustellen, ist ja überhaupt sehr schwer, weil im Grunde die räumliche Welt ist erst mit der alten Sonne so richtig entstanden. Ein bisschen ein Vorgriff dazu in der Endphase der alten Saturnentwicklung, weil da eben schon etwas vorausgenommen wird von dem späteren. Aber im Grunde ist es eine Welt, in der zwar die Zeit schon eine Rolle spielt, aber der Raum eigentlich noch nicht. Und das ist für uns dann schon immer sehr schwer vorstellbar, weil wir ja heute ganz besonders fast nur im räumlichen Vorstellen leben irgendwo. das ist vielleicht sogar eine unserer ganz wichtigen Aufgaben in unserer Zeit, ein Vorstellungsvermögen zu entwickeln, das über das Räumliche hinauskommt. Das ist sehr schwer. Aber damals, also auf dem alten Saturn zunächst, gab es den Raum nicht, es gab ganz am Anfang auch die Zeit nicht, wobei man da schon mit den Worten wieder in Verlegenheit kommt, am Anfang gab es die Zeit nicht, das ist schon so ein Paradox, was man vor der Zeit, das ist eigentlich eine im Grunde sinnlose Frage, aber trotzdem kann man fragen, also wo der Ursprung dieser Welt ist, und er ist eben in den geistigen Wesenheiten drinnen. Ich will das aber jetzt nicht im Detail besprechen, aber eine ähnliche Wiederholung, aber in viel kleinerem Maßstab, gab es natürlich auch am Anfang unserer Erdentwicklung. Da werden ja diese alten Phasen kurz rekapituliert. Also auch da gab es eine Phase, wo die Welt also noch nicht ins Räumliche, auch noch nicht ins Zeitliche im Grunde hinausgetreten war. Also es ist sogar dazwischen so etwas wie ein Heraustreten aus der Zeit immer wieder da. Auch das ist etwas Interessantes. Also nicht alles spielt sich so im kontinuierlichen Zeitverlauf ab, wie wir ihn kennen. Ja.
Wo kann man das?
Naja, mit ein bisschen guten Willen geht das zurück auf den Anfang der Erdentwicklung. Ich werde heute, das ist eine sehr gute Frage, nämlich genau auf das auch ein bisschen eingehen. Auf diese Fragestellungen und was kann die Physik heute davon erkennen, wo sind ihre Grenzen, wo ist ihre Berechtigung. Ja, man kann sich ja fragen, zum Beispiel, jetzt war in den letzten Wochen oder so immer dieses CERN sehr stark ein Thema, jetzt mittlerweile steht das Werk eh schon wieder, weil es kaputt ist, aber es ist ja, muss man sich vorstellen, ein riesiges Ding mit 27 Kilometer Umfang hat das Ding, also alles runtergekühlt auf ganz nahe an den absoluten Nullpunkt. Das braucht ewig, bis das runtergekühlt wird. Also es hat immense Vorlaufzeiten, bis das runtergekühlt wird. Und dann werden diese Dinge langsam nahe an die Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Auch das braucht x Durchläufe. Das dauert immens lang, bis das dorthin beschleunigt wird und verbraucht irrsinnige Energiemengen. Also das CERN verbraucht so viel wie ein ganzer Schweizer Kanton. Das ist schon ordentlich. Und trotzdem ist es natürlich im Vergleich zu den Energien, die im Kosmos walten, ein kleiner Furz auf gut Deutsch, wenn ich jetzt so ganz leger sagen darf. Also es ist was ganz was Kleines. Und daher wird man nie also heran mit diesen experimentellen Methoden herankommen, annähernd an die Bedingungen, die so ganz nahe an dem Urknall sind. Und dort ist es eben auch so, dass die Zeit eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und es gibt dort so dichte Entwicklungsphasen am Anfang, dass also, weiß ich nicht, was in unserem heutigen Maßstab Milli- oder Mikrosekunden oder noch weniger Nanosekunden, was Gott was sind, dass das ganze Entwicklungsepochen in Wahrheit sind. Also die größten Entwicklungsepochen, soweit das auch heute die Physik beschreiben kann, theoretisch vermutet, halt sagen wir mal so, sind eigentlich in diesen Nanosekunden oder weniger, passieren wirklich ganze Entwicklungsepochen. Das hat durchaus etwas für sich, also dass der Zeitmaßstab einfach sehr unterschiedlicher ist. Also wirklich treffender Zeitmaßstab würde sich erst dort finden, wenn man betrachtet, also welche Entwicklungsschritte passieren in einem gewissen Intervall. Dann kommt man auf was annähernd Vergleichbares irgendwo. Aber so äußerlich das in irgendwelchen Sekunden zu messen, die abgestimmt sind auf unsere heutige Situation im Grunde, das führt zu ganz falschen Vorstellungen darüber. Also man denkt, das war halt ein Flusch und das ist passiert. Aber in Wahrheit ist da viel, viel mehr passiert, als dann in den Jahrmillionen und Milliarden Jahren danach. Also das ist ein unheimlich reiches Geschehen. Aber wir werden später noch ein bisschen drauf kommen. Also am Anfang auf jeden Fall vor diesem Urknall. Ich meine, auch da ist es ja so, dass die Physik dann nicht von einem in dem Sinn davor sprechen kann, weil auch da hört ja tatsächlich der Zeitbegriff auf, also in dem Moment, wo man in diese sogenannte Singularität kommt, mit der der Urknall beginnt, da hört Raum und Zeit auf. Also da hat es keinen Sinn mehr, in unseren Worten von einem davor zu sprechen. Und nur dort, wo also die Physik dann zwangsläufig aufhören muss zu sprechen, dort kommt man eben ins geistig Wesenhafte hinein. Dort ist absolut nur das geistig Wesenhafte zu finden. Also wenn man so will, ist im gewissen Sinn diese Urknallsituation also zu setzen an den Punkt, wo diese Welt, die aus reiner Wesenhaftigkeit besteht, übergeht in eine erste Offenbarung nach außen hin. Das ist der Moment, also wo es also zunächst beginnt, ja, wie es halt die Naturwissenschaft dann darstellt, mit einem Energieblitz, wie auch immer, aber das ist im Grunde diese Wärme-Willens-Substanz, die dann heraustritt, die entsteht aus einem Opfer hoher geistiger Wesenheiten im Grunde, die ihre Willenskräfte hin opfern, von sich loslösen, sodass sie im Grunde als tätige Kraft in der Welt selbstständig weiterwirken können. Also man kommt dann von dieser ersten Phase der reinen Wesenhaftigkeit zu einer Offenbarung. Das heißt also, die Wesen, ich will nicht sagen verstecken, aber zeigen sich jetzt nur mehr durch ihre äußere Offenbarung, wobei das auch nicht gleich so eine natürlich dichte sinnliche Offenbarung ist, wie wir es heute haben. Das geht auch schrittweise. Man kann sagen, dieser Bereich der Wesenhaftigkeit, da sind wir wirklich im rein Geistigen, also in dem, was sehr stark verwandt ist mit unserem menschlichen Ich. Das, was reine, pure Schöpferkraft ist, von dem man überhaupt nicht sagen kann, es ist da oder dort oder es ist früher oder später oder es ist groß oder klein oder dick oder dünn, das eigentlich für uns zunächst als nichts erscheint. Also wenn die Naturwissenschaft sagt, so das Nichts ist sozusagen explodiert, dann für den äußeren Blick schaut es genauso aus, könnte man sagen. Nur eben in diesem Nichts, wie es der Faust so schön sagt, hoffe ich, das All zu finden. Also darin liegt eigentlich die Wurzel all dessen, was als Schöpfung herausgekommen ist. Das ist also die unerschöpfliche Quelle der Schöpfung eben. In dem Moment, wo das heraustritt, jetzt die Offenbarung erscheint sie aber natürlich eben zunächst noch nicht in sinnlicher, noch nicht in physischer Form, sondern zunächst einmal in seelischer Form. Also das Seelische, überhaupt, das wir dann auch als das Astrale bezeichnen, die astrale Welt, ist eine erste Offenbarung des Geistigen oder dieser geistigen Wesenheiten. Also das Erste, was eigentlich entsteht, ist eine Seelenwelt. Und dann braucht es noch lange, bis daraus eine Ätherwelt sich bildet und dann als Letztes kristallisiert sich langsam das Physische heraus und das geht dann die verschiedenen Stufen durch, bis es sich also übers Wärmeartige, übers Luftartige, übers Flüssige dann endlich bis zum festen Element verdichtet. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Also alle diese Stufen, die es im Großen eben mit diesen Planetenentwicklungen geschehen sind, also alter Saturn, eben Wärmeplanet, Sonne, ein Luftplanet, ein Planet damals noch, also Steiner bezeichnet die alte Sonne eben noch als einen Planetenzustand, nicht ganz vergleichbar mit unseren heutigen Sonnen eben, obwohl zwischendurch schon eine Phase kommt, wo es zu leuchten beginnt, aber trotzdem kann man es noch eher als etwas Planetarisches bezeichnen. Da tritt das Luftelement, also das gasförmige Element, erstmals hervor, dann auf dem alten Mond das Flüssige bis zum C-Flüssigen hin und erst während unserer Erdenentwicklung, etwa in der lemurischen Zeit, beginnt langsam also dann die Kristallisation des festen Erdelements. Das war verbunden damit, dass der Mond herausgegangen ist, auch aus der Erde, Der Mond hat nämlich eine eigenartige Wirkung auf die Erde gehabt, solange er darinnen war. Er hat die Erde zwar immer mehr verfestigt, aber solange der Mond drinnen war, hätte nie daraus das eigentliche Erdelement aus dem entstehen können. Es wäre was immer zähflüssigeres, Glasartiges entstanden, aber es hätten nie entstehen können diese Kristallformen, die das eigentliche des Erdelements sind. Also diese strengen geometrischen Formen und diese damit verbundenen Formkräfte, die auch eine wesentliche Voraussetzung dafür sind, dass auf Erden dann Leiber entstehen konnten, die wirklich ein menschliches Ich aufnehmen konnten. Also diese Leiber sozusagen aus der Mondensubstanz, aus dieser immer zähflüssiger werdenden Mondensubstanz, die hätten nicht Träger des menschlichen Ichs werden können. Dazu muss dieses Kristallisationselement hineinkommen. Das macht das eigentliche Erdelement aus. Also diese Kristallkräfte, in denen sich aber Sternenkräfte, kosmische Kräfte abbilden und widerspiegeln. Aber die das Ganze in eine feste, abgeschlossene Form hineinbringen. Also das war ein weiter Weg, bis diese Offenbarung der geistigen Wesen bis herunter zum festen Erdelement gestiegen ist. Solange man diese ganze Welt noch als Offenbarung der geistigen Wesen bezeichnen konnte, hat man es damit zu tun, dass wirklich unmittelbar im äußeren Geschehen, sei es jetzt im Seelischen, im Ätherischen oder dann eben auch im Physischen draußen, spiegelt sich, solange es unmittelbare Offenbarung ist, auch unmittelbar das Tun der geistigen Wesenheiten, die dahinter stehen, wieder. Das heißt also, jedes Geschehen ist eigentlich, könnte man sagen, wie eine Geste eines geistigen Wesens aufzufassen. Es gibt also keine von den geistigen Wesenheiten losgelöste Bewegung sozusagen in dieser ganzen Schöpfung. Sie ist unmittelbarer, gegenwärtiger Ausdruck der dahinter verborgenen geistigen Wesen, die sich sozusagen einhüllen in diese äußere Schöpfung. Es ist heute anders. Wir werden gleich dazu kommen, es ist heute eigentlich anders, im Wesentlichen. Ich meine, es gibt immer natürlich noch Reste des Alten, die nachwirken, aber es ist bis zu einem gewissen Grad anders und das ist ganz entscheidend. Also es ist namentlich auf unserer Erdenwelt anders geworden. Es ist nämlich eine nächste Entwicklungsstufe eingetreten und da ist ein großer Bruch auch in der Entwicklung dann drinnen, wo diese Entwicklungsstufe, die neue jetzt eintritt, dass nämlich in der äußeren Welt nicht mehr die unmittelbare Offenbarung der geistigen Wesen zu finden ist, sondern eigentlich nur mehr die Nachwirkung, die Wirkung dieser geistigen Wesenheiten. Also das heißt, Taten vielfach, die die geistigen Wesen in der Vergangenheit gesetzt haben, wirken als Kraft noch gestaltend nach. Aber es stehen eigentlich nicht mehr unmittelbar die schöpferisch-geistigen Wesenheiten dahinter, sondern nur ihre Kräfte wirken noch nach, haben sich aber losgelöst von ihnen. Aber es ist immerhin also in diesen Kräften eben noch die Wirkung drinnen dieser geistigen Wesenheiten.
Also ich
ja.
Ist eine Figur, eine wirklich künstlerische Figur, nicht mit diesen Kräften verbunden?
Naja, warte ein bisschen, wir kommen genau auf das. Es wird nämlich darum gehen, was in der Zukunft wird, eben auch mit der Kunst, wie das wieder belebt werden kann. Aber es ist zunächst einmal ein Weg des Abstieges, wo diese geistigen Wesenheiten eben selber nicht mehr unmittelbar gegenwärtig sind in dem, was sie hier zurücklassen. Also zunächst eben sind noch die Nachwirkungen da, es ist eine gewisse Tätigkeit noch da, die nachwirkt. Es kommt dann sogar die letzte Phase, wo die äußere Welt im Großen und Ganzen wirklich nur mehr das zurückgelassene Werk der Götter ist. Das heißt, so wie eine Statue, eine fertige Form, die bleibt stehen, aber dahinter ist eigentlich kein gegenwärtiges Geistiges mehr, nicht einmal mehr als Nachwirkung, sondern es ist nur mehr ein Werk zurückgelassen, das aus sich heraus selber gar nichts mehr tut und gar nichts mehr bewirkt. Das so bleibt. Das hat ganz große Konsequenzen für die Naturentwicklung. Das heißt zum Beispiel die ganzen schöpferischen Prozesse, durch die verschiedenen Tierarten, die Pflanzenarten entstanden sind, durch die die verschiedenen Mineralien sich gebildet haben. Diese schöpferischen Kräfte wirken in unserer Erdenwelt im Wesentlichen heute nicht mehr. Das heißt, es wird auch im Wesentlichen keine neuen Arten mehr geben, es werden im Wesentlichen keine wirklich neuen Pflanzen mehr entstehen. Man kann natürlich durch Kreuzung und Kombination alles Mögliche hervorzaubern und das als neue ausgeben, aber in Wirklichkeit ist es nur Fortwerkeln mit dem Alten. Aber etwas wirklich Neues, also zum Beispiel wie dieser große Schritt, der passiert ist, dann eher relativ kurz nach der lemurischen Zeit, also wo dann die Säugetiere etwa entstanden sind, wo die Blütenpflanzen entstanden sind, weil vorher gab es nicht die Farne im Wesentlichen und so verwandt, Schachtelhalme und diese Dinge, also wo immer dieses Weiterwuchern drinnen ist, plötzlich ein ganz großer Sprung, dass in der Pflanze eine ganz große Metamorphose stattfindet und sich die grünen Laubblätter umwandeln zu einem gewissen Zeitpunkt in Blütenblätter. Das hängt damit zusammen, dass es mit dem Astralischen sich berührt. Aber da ist ein ganz großer Entwicklungssprung passiert. Oder dass eben bei den Tieren, dass die Warmblütigkeit entsteht, eine wesentliche Voraussetzung dann dafür, dass später der Mensch das Ich entwickeln konnte, das warme Blut. Die Tiere sind halt sozusagen so etwas, was auf dem Entwicklungsweg zum Menschen hin halt irgendwo stehen geblieben sind und zurückgelassen wurden. Aber da ist ein ganz großer Entwicklungsschritt geschehen. Solche Entwicklungsschritte werden in der Zukunft nicht mehr geschehen. Also das heißt sozusagen alles zurück zur Natur und am besten man lässt die Natur wirken, wie sie war in der Vergangenheit, dann ist das mit Sicherheit der Weg nach abwärts. Also von sich selbst aus macht die Natur im Grunde nur mehr einen Weg nach unten. In dieser Zeit stehen wir jetzt ganz besonders drinnen. Wir stehen im Grunde am Anfang dieser Zeit, aber wir stehen also schon sehr deutlich drinnen. Also man kann sagen, dass in etwa dieser Prozess, also wo die äußere Welt wirklich nur mehr das verlassene Werk der Götter ist, dass das eben etwa um die Zeitenwende eintritt. Das war auch der Zeitpunkt, wo der Christus hineingekommen ist. Mit besonderer Stärke dann oder noch Entwicklungsschübe gibt es ums 8. und 9. Jahrhundert, dann besonders auch mit Beginn unseres Bewusstseinszeitalters. Da gehen auch durch die ganze Natur in Wahrheit, geht ein großer Ruck immer wieder durch. Und man sieht es nur so äußerlich nicht so sofort. Äußerlich sehen wir eben heute mit unserem Blick eben überhaupt ja nur die äußere Hülle und da fällt uns der Unterschied gar nicht so besonders auf. In Wahrheit sind da große Dinge passiert, auch in der Natur draußen. In diese Welt sind wir hineingestellt, also in eine eigentlich, wenn man will, sterbende Welt, in eine Welt, die bis zu einem gewissen Grad nur mehr als Mechanismus fortrollt. Es gibt tatsächlich auch der modernen Naturwissenschaft, also der materialistischen Naturwissenschaft, mit der ganzen mechanistischen Anschauung, die zwar ja heute teilweise eh schon ins Wanken kommt und also sicher nicht mehr der Materialismus des 19. Jahrhunderts ist, der ist also wissenschaftlich wirklich absolut weggefegt, dass sich das noch nicht überall herumgesprochen hat, ist was anderes, aber trotzdem ist natürlich unsere Naturwissenschaft etwas sehr Abstraktes immer noch und geht also sehr wesentlich auf das Tote, auf das Absterbende. Und sie hat ihre Berechtigung insofern, als eben in der Natur das mittlerweile schon fast der Hauptzug geworden ist. Und so ist es bis zu einem gewissen Grad die Beschreibung, die die Naturwissenschaft eben gibt heute, berechtigt, hat ihre Aufgabe auch, entspricht also auch bis zu einem gewissen Grade dem Zustand unserer Welt, wie sie heute ist. Sie irrt natürlich zum Beispiel ganz stark dort, wo sie versucht zu erklären, das Werden unserer Welt. Also sei es etwa in der Abstammungslehre, die sie jetzt ganz rein materialistisch auffasst, also irgendwie durch irgendwelche Zufallsmutationen ist das zustande gekommen, da ist halt sehr viel gewürfelt worden und das Brauchbare ist übergeblieben und plötzlich steht der Mensch da, oh Wunder, aller Wunder. Also das sind wirklich Hexenkünste, die aber nicht funktionieren, die funktionieren also nur in den Hirnen, die nicht über den Tellerrand hinausschauen können. Wenn man nämlich ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann, dann kann man sehr wohl auch in der heutigen Welt überall, an allen Ecken und Enden, die Spuren des ehemaligen göttlich-geistigen Wirkens erkennen. Aber des ehemaligen. Aber die sind sehr deutlich. Und das heißt also, gerade dort, wo man den Blick in die Vergangenheit richtet, woraus ist unsere Welt, woraus sind die Tiere, woraus sind die Menschen, die Pflanzen, die Steine entstanden, dann muss man, je weiter man zurückgeht, immer mehr den Sprung ins Geistige wagen. Sonst wird nicht sehr viel Gescheites herauskommen. Also die Problematik der modernen Naturwissenschaft bis hin auch zur Physik, obwohl sie eben wirklich, wenn man der Physik hoch anrechnen muss, dass sie eigentlich den klassischen Materialismus überwunden hat. Aber wenn sie zurückblickt und nicht den Weg bis ins Geistige findet, dann wird sie über den Ursprung unserer Welt nicht letzten Aufschluss geben können. Weil je weiter ich zurückkomme, desto mehr muss ich das Geistige berücksichtigen. Das ist also die Problematik, eben je mehr wir in die Richtung des von mir aus Urknalls kommen, wenn man es als äußeres Bild nimmt, ist es ja gar nicht einmal so falsch, aber nur viele dieser, naja, sage ich, Mechanismen, die man jetzt dahinter sieht, wie das zustande gekommen ist und wie das funktioniert hat, die mangeln eben alle daran, dass das Geistige, das damals eben noch drinnen gewirkt hat, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Und daher kann man auch schon prognostizieren, dass sie dann nie auf einen grünen Zweig kommen werden. Sie kommen auch nicht auf einen grünen Zweig. Es ist immer, glaubt man, irgendwas hat man gefunden und dann schaut es schon wieder woanders aus. Also mit jedem Schritt, den man weitergeht, entstehen eigentlich 10-mal mehr Fragen wieder und es kommt sehr ins Unsichere hinein. Aber das Interessante ist, dass sie auch fast gezwungen wird, ins Geistige zu gehen. Ich denke, gerade wenn man dieses Beispiel nimmt, jetzt diese Versuche da mit dem CERN und so, man kommt mit den Energiemengen, selbst die dort aufzubringen, sind eben niemals, auch nur annähernd, dorthin, wo es wirklich interessant wird. Also wo man annähernd in den Bereich kommt, wo man sagt, ja, da könnte man was über den Urknall oder so wirklich aussagen. Weil eben ein paar Millisekunden entfernt vom Urknall ist eben weit daneben. Das ist, man müsste viel, viel näher noch herankommen. Die Millisekunden, das sind halt Hausnummern in Wahrheit. Also das sind gewaltige Entwicklungsepochen und die Nanosekunden davor sozusagen, da wird es überhaupt erst spannend. Und da kommt man also unmöglich mit den Energiemengen, die man jemals also auf Erden oder selbst in unserem Sonnensystem verfügbar machen könnte, niemals heran. Und daher seit langem geht ja aber auch gerade die moderne Kosmologie oder eben überhaupt auch die moderne Physik, wo sie in diese Bereiche vordringt, ja einen Weg, wo sie im Grunde nur ihre Erkenntnisse gewinnen kann durch, naja, ich würde sagen, Gedankenexperimente, durch Theorien, die man im reinen Denken entwickelt. Und wo man allerdings noch auf eine sehr, sehr abstrakte Art, aber das Denken so zu entwickeln sucht, dass halt die ganzen Phänomene einander gegenseitig stützen und tragen und dass sozusagen das ein in sich selbst tragendes, gedanklich abstrakt geistiges Gebilde wird. Das ist natürlich noch sehr wenig, aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang eines Vordringens in eine Erkenntnismethode, die eben jetzt nicht mehr im äußeren Sinnlichen sucht, weil das ist völlig sinnlos. Wenn in die Welt der Atome oder Elementarteilchen gehe, kann ich alle sinnlichen Vorstellungen vergessen, die sind mehr hinderlich als nützlich. Und dasselbe ist der Fall, wenn ich in den Bereich des Ursprungs unseres Universums gehe, also Richtung dieses Urknalls gehe. Da sind also unsere ganzen sinnlich-räumlichen Vorstellungen völlig obsolent. Also mit denen komme ich nicht weiter. Ich muss also Gedankenformen entwickeln, die sich von diesen sinnlichen Vorstellungen lösen. Und das ist sozusagen die große geistige Übung, könnte man sagen, die verbunden ist, gerade mit der modernen Physik. Auch wenn das oft noch vielleicht ganz daneben haut und noch nicht wirklich die Wahrheit wiedergibt. Aber es ist eine Übung, ein in sich konsequentes, sich selbst tragendes Denken zu entwickeln, das sich nicht auf äußere sinnliche Bilder stützt. Das, wenn es in der richtigen Weise ergriffen wird, kann eine sehr gesunde Basis geben für eine geistige Wahrnehmung zunächst im Denken, die also in die Richtung dessen führt, was wir öfters auch dieses Helldenken genannt haben. Und ich habe glaube ich eh schon öfters also den Wolfgang Pauli zitiert, den österreichischen Physiker, der das ja so wirklich wunderschön also beschrieben hat, dieses Erlebnis. Und eben auch sehr genau schreibt, dass das dann eben nicht mehr ein abstrakt ableitendes Denken ist, sondern dass das ein bildhaft wahrnehmendes Denken ist und wo es ja ganz deutlich bewusst ist, dass das eben nicht bloß Gedanken sind, die ich mir in mir bilde, sondern dass es eine Wahrnehmung von etwas Gedankenartigen ist, das eigentlich in der Welt wirkt. Also das heißt, gedankenartige Kräfte, die in der Welt wirken. Naja, und das ist so heute halt die äußerste Hülle, wie sie heute halt das Geistige offenbart irgendwo. Das ist noch sehr, sehr schemenhaft, sehr blass, aber immerhin ein erster Schritt. Also die ganze Kosmologie wird sich dorthin entwickeln. Es ist vielen Physikern auch bewusst, ich meine, viele sagen auch schon, die Physik ist eigentlich heute längst so etwas geworden wie eine spekulative Metaphysik. Also etwas, was eigentlich über das Physische hinausgeht, halt noch sehr stark aus der Spekulation kommt, aber eigentlich wartet auf den Moment, wo in dieses Denken hinein die geistige Wahrnehmung beginnt zu leuchten. Und das wird mehr Erkenntnisse bringen, als die Dinge, die dann mit dem CERN oder sonst was passieren. Die werden nicht sehr viel Bestätigungen bringen. Ich meine, die einzige Rechtfertigung für diese Dinge, das ist am Weg der Entwicklung alle möglichen Nebenprodukte entstehen, die vielleicht ganz brauchbar sind. Ich meine, da wird dann unheimlich viel Geld hineingesteckt. Weil es ist ja irrsinnig, was das auch an Geld verschlingt. Das sind ja irrsinnige Mengen. Muss man sich vorstellen, also erstens um es zu konstruieren, um es instand zu halten, um es zu betreiben, das kostet ja irrsinnig viel Geld. Und für etwas, wo man im Grunde schon jetzt abschätzen kann, dass es letzte Aufschlüsse trotzdem nicht geben wird. Aber natürlich wird technologisch als Nebenprodukt unheimlich viel entwickelt, was auch vermarktet werden kann und so weiter. Also da gibt es auch große finanzielle Interessen, dass das passiert. Das ist so wie im Zuge der Weltraumfahrt oder sonst was halt alles Mögliche entwickelt wurde und Entwicklungen vorangetrieben wurde, weil man halt für solche Prestigeobjekte wird sehr gern sehr viel Geld locker gemacht und das liefert halt dann alle möglichen Nebenprodukte. Aber jedenfalls, man wird dadurch sicher nicht zu endgültigen Erkenntnissen über den Ursprung des Universums kommen. Das mit Sicherheit nicht. Und es wird auch nicht die Gefahr entstehen, die ja auch also öfters geschildert wurde, also ja, dann da werden, was weiß ich, schwarze Löcher gebildet werden, die dann die Welt verschlingen, also das, wir kommen also lang nicht in die Energiebereiche, wo das irgendwie gefährlich würde. Da braucht es wirklich noch ganz andere Dimensionen. So weit sind wir da nicht. Also viel, viel gefährlicher ist da eher, also was der Mensch im Geistigen versäumt. Dadurch also errichtet er noch viel mehr Schaden an. Also die schwarzen Löcher im CERN werden uns nicht umbringen. Ja, welche Aufgabe hat jetzt Michael in diesem ganzen Zusammenhang? Michael hat ja namentlich in der vergangenen Zeit eine sehr große Aufgabe gehabt, über die wir ja oft auch schon gesprochen haben, und von der Theodor Steiner so bezeichnet, dass er sagt, Michael war oder ist der Verwalter der kosmischen Intelligenz. Und die kosmische Intelligenz, wenn man so also ganz prägnant nimmt, ist ja in ihrem Kern nichts anderes als, man könnte sagen, die gegenseitigen Verhaltensregeln, die Umgangsformen, die geistigen Wesen miteinander pflegen. Also was die miteinander tun, wie die miteinander umgehen, das macht eigentlich die kosmische Intelligenz aus. Also die hat ihren Ursprung eben in dieser allerersten Phase, wo die Welt noch ganz reine geistige Wesenhaftigkeit war, wo noch keine äußere Offenbarung da war, wo aber verschiedene geistige Wesen da waren, die miteinander in Wechselwirkung treten, die miteinander Taten vollbringen und die miteinander versuchen, diese Taten in eine Harmonie zu bringen, sie sozusagen abzustimmen miteinander, wenn man das so in unseren Worten ausdrücken will. Ja, man könnte auch sagen, die sozialen Beziehungen sogar dieser geistigen Wesen zueinander. Also das ist nicht zu trennen. Also eben die Art, wie die miteinander umgehen, wie die sich miteinander verbinden, und gewisse Taten zu setzen in der Welt, aus denen eben dann die äußere Schöpfung auch hervorgegangen ist, das ist die Grundlage der kosmischen Intelligenz, und das wirkt dann letztlich nach bis hinein in unsere Naturgesetze, die wir heute haben. Nur damals in der Vergangenheit ist das etwas ganz Lebendiges, etwas, was sich schöpferisch immer wieder erneuert, was große Veränderungen erfährt von Epoche zu Epoche. Das heißt eben auch konkret, wenn man jetzt zurückgehen will, naturwissenschaftlich, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, desto weiter kommt man in eine Phase, wo auch die Naturgesetze viel, viel beweglicher, viel veränderlicher werden. Also das ist etwas, was man heute noch gar nicht wirklich fassen kann, weil man überträgt halt jetzt die Naturgesetze, die wir jetzt haben und die jetzt mehr oder minder starr geworden sind, mehr oder minder unveränderlich geworden sind, die verlegt man halt auch in die Vergangenheit hinein, aber da waren sie in der Art gar nicht gültig. Natürlich, der Physiker tut sich schwer, ich meine, solange also dieses geistige Wahrnehmungsvermögen noch nicht hat, bleibt ihm ja fast nichts anderes übrig, als halt einmal als Hypothese anzunehmen, na gut, damals waren auch diese Naturgesetze gültig und auf dieser Basis versucht er halt die Dinge zu beschreiben und wird letztlich darauf kommen, dass sie sich so aber nicht erfassen lassen. Ich meine, einzelne Ansätze gibt es ja auch, wo Veränderungen der Naturgesetze einbezogen werden, aber das ist alles höchst spekulativ heute noch. Aber das sind Dinge, also die man berücksichtigen muss. Aber heute sind eben daraus unsere abstrakten Naturgesetze letztlich geworden, nach denen bis zu einem gewissen Grad tatsächlich unsere äußere Welt funktioniert. Also die Gravitationsgesetze und so weiter, die sind einmal in unserer Welt und denen kann sich unsere Welt auch nicht entziehen. Sie ist daran gebunden. Die, Die Schwerkraft wirkt eben hier auf Erden nach ganz bestimmten Gesetzen und die sind auch nicht so ohne weiteres zu verändern oder aufzuheben. Durch nichts und niemand. Auch nicht durch die geistigen Wesenheiten, aber die haben sie ohnehin zurückgezogen. Aber auch sie könnten das nicht so ohne weiteres aufheben. Das sind, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad auch die karmischen Folgen dessen, was diese geistigen Wesenheiten in der Vergangenheit getan haben. Diese Folgen bleiben eingeschrieben in unserer Welt und wir haben es eben heute vor allem mit den Folgen zu tun, also mit dem, was davon zurückgeblieben ist. Das ist etwas, was eben die Schöpfung auch immer mehr zum Erstarren gebracht hat. Es werden immer mehr Gesetzmäßigkeiten eigentlich aufgehäuft, die sich nicht mehr ändern und auch nicht mehr ändern lassen. Und an dem erstickt langsam die Schöpfung, könnte man sagen. An dem, durch das wird sie immer mehr mechanisiert, durch das kann sie überhaupt erst so mathematisch, zahlenmäßig erfasst werden, wie das heute die Naturwissenschaft macht. Also das ist eben etwas, was nur für eine bestimmte Epoche gültig ist. Aber in der ist es auch gültig. Also das heißt, noch einmal betont, diese Art der Naturwissenschaft hat heute eine gewisse Berechtigung. Und man würde sich einer Illusion hingeben, wenn man jetzt also nur von geistigen Wesenheiten reden würde, die in der Natur walten und wirken. Und dann kommt man in ein sehr luziferisches Fahrwasser hinein, weil dann spricht man von einer geistigen Welt, die nicht mehr unsere heutige ist, sondern die der Vergangenheit angehört und projiziert es nur in unsere Gegenwart hinein. Und wenn man dann meint, dass das so eben auch in unserer äußeren Welt wirken würde, dann verfällt man einfach einem großen Irrtum. Trotzdem dürfen wir als Menschen nicht verlieren den Kontakt und die Beziehung zu diesen geistigen Wesen, die eben einmal in dieser äußeren Welt gewirkt haben. Wir müssen diese Beziehung bewahren, weil sonst verfallen wir selber genau diesen Prozess, dann werden wir selber immer mehr mechanisiert und dann kommen wir immer mehr in dieses arimanische Reich hinein. Das ist die Fundgrube Arimans eigentlich, der freut sich riesig. Der hat sehr viel auch von dieser kosmischen Intelligenz sozusagen sich geraubt, in seine Welt hineingenommen und hier zum Erstarren gebracht. Und natürlich wird es ihn riesig freuen, wenn wir Menschen diesen Weg mitgehen. Und wir Menschen sind aber namentlich in der Erdenwelt mittlerweile die einzigen Wesen, in denen noch eine lebendige Beziehung zu diesen geistigen Wesenheiten, die den Kosmos hervorgebracht haben, wo diese lebendige geistige Beziehung noch besteht oder noch bestehen kann, auch wenn es den Menschen nicht bewusst ist. Aber in uns ist diese Verbindung, also namentlich in unserem Ich, ist diese Verbindung nicht ganz abgerissen. Und dass sie nicht ganz abgerissen ist, das ist ein wesentliches Verdienst Michaels. Das ist eben eine wesentliche Tat Michaels, dass er den Menschen immer wieder geholfen hat, diese Verbindung nicht ganz zu verlieren. Auch eben, wenn sie heute sehr stark ins Unterbewusste versunken ist. Aber das ist eine ganz wesentliche Aufgabe Michaels, eine Aufgabe, die ihn also ganz wesentlich erfüllt. Also so sehr, dass Rudolf Steiner sagt, die Befriedigung darüber, dass Michael das gelungen ist, bis zu einem gewissen Grad, daraus schöpft er also einen nicht unwesentlichen Teil seiner ganzen Lebensenergie, seines ganzen sonnenhaften Lebenswillens. Also die Kraft, die Michael hat, schöpft er also daraus, dass ihm das gelungen ist, den Menschen diese Verbindung zu bewahren, den Menschen zu helfen, diese Verbindung nicht zu verlieren mit den ursprünglichen schöpferischen geistigen Wesenheiten. Und die Frage ist auch wie kann das gelingen, also dass der Mensch immer wieder diese Verbindung mit den schöpferischen Kräften im Kosmos finden kann. Naja, so unmittelbar auf Erden kann man es eigentlich sehr schwer finden, weil die Erde ist eben am meisten wirklich abgeschnitten von diesen schöpferischen geistigen Kräften. Aber der Mensch kann diese Verbindung immer wieder aufs Neue finden, wenn er diesen Weg geht, nach dem Tod hin zu einer neuen Geburt, wenn er durch die geistige Welt durchgeht, auch eben durch diese ganze kosmisch-geistige Welt durchgeht und hier namentlich, wenn er wieder heruntersteigt zu einer neuen Inkarnation, zunächst einmal sein eigenes Dasein, sein eigenes Werden dieser neuen Inkarnation in Harmonie bringen kann mit den kosmischen Kräften und eigentlich sogar noch einen gewissen Überschuss mitbringt, also auch dadurch gewisse kosmisch-geistige Kräfte in diese Erdenwelt hineinträgt. Und insofern also heute in unserer Erdenwelt eine gewisse Harmonie also zwischen den kosmisch-geistigen Kräften und dem irdischen Geschehen da ist, dann ist das eigentlich etwas, was durch den Menschen hineingetragen wird. Der Mensch, der ja eben dieses große Privileg hat, dass er einerseits ganz tief in diese irdische Welt, in diese Welt der Geistferne hinuntersteigt, andererseits aber nach dem Tod in eine sehr, sehr hohe geistige Sphäre auch immer wieder aufsteigt und sich auf diesem Wege da sehr starke geistige Kräfte mitnehmen kann und sie heruntertragen kann. Das kann nämlich auch kein anderes geistiges Wesen außer dem Menschen. Etwa die Engelhierarchien, die über uns stehen, die uns in vieler Hinsicht überlegen sind, die können erstens nicht ganz so tief hinuntersteigen wie der Mensch und sie steigen auch nicht im Grunde so hoch hinauf. Der Mensch geht also eine ganz steile Bahn durchs Geistige immer wieder durch. Er stürzt auch immer wieder sehr tief hinunter oder muss auch da hinunter. Das ist also gar nichts Negatives in dem Sinn. Also der Mensch macht da sehr große Extreme mit. Die anderen geistigen Wesenheiten machen da nur sehr kleine Bewegungen, könnte man sagen, durch. Eine Ausnahme ist natürlich der Christus, über das werden wir noch näher sprechen, aber so im Allgemeinen für die geistige Welt gilt, dass sie alle mitsammen also nicht das leisten könnten in gewisser Weise, was der Mensch leisten kann, indem er also diese hohe Bahn geht und aus hohen geistigen Gebieten Kräfte bis herunter in diese Erdenwelt tragen kann. Also er ist das einzig verbliebene geistige Wesen, das diese Kräfte noch in unsere Erdenwelt herunterbringen kann. Eben zunächst einmal vor allem, um sich die eigene Leiblichkeit zu bauen, aber um sich die bauen zu können, müssen diese Kräfte auch sehr weit in unsere Erdenwelt hineinwirken, weil auch unser physischer Leib entsteht ja nicht so hokuspokus in einer Retorte eben, sondern dazu ist ja auch der ganze Umfang unserer Erdenwelt notwendig in Wahrheit, um diesen physischen Leib zustande zu bringen. Und das heißt, diese Kräfte, die der Mensch herunterbringt, wirken in diese ganze Erdenwelt hinein und aus dem heraus kristallisiert sich dann der physische Leib des Menschen, aber das durchdringt in gewisser Weise die ganze Erdenwelt. Also insofern noch ein gewisses Wirken, ein gewisses geistiges Wirken in der Erdenwelt da ist, liegt es am Menschen, dass das hineinkommt. Aber sozusagen nicht mehr unabhängig vom Menschen wirken die schöpferisch-geistigen Wesen herein. Das funktioniert nicht mehr. Das ist etwas sehr Interessantes und etwas sehr Wichtiges, auch wenn man betrachtet die vielen Vorträge, die auch Steiner hält, wo er ja sehr deutlich beschreibt, was dann geistig in der Natur draußen wirkt und was er jetzt scheinbar dem widersprechen könnte. Jetzt habe ich einerseits gesagt, naja, es ist nur, weil die Werkwelt, die Geister haben sich zurückgezogen, wie ist denn das? Und trotzdem beschreibt er aber Geistiges, das da wirkt in der Natur draußen. Aber das ist alles etwas, das mit den Menschen hereingekommen ist, in Wahrheit. Also sofern es sich eben um eine Beschreibung unserer gegenwärtigen Erdenwelt handelt. Je weiter man in die Vergangenheit zurückkommt, desto mehr ist noch Geistiges, das unabhängig ist vom Menschen, wirksam in der Natur. Aber jetzt nur mehr das im Wesentlichen, was der Mensch mit herunterbringt in diese Erdenwelt. Das heißt also schon, dadurch alleine liegt eine große Verantwortung bei den Menschen, ob sie eben viel oder wenig aus dieser geistigen Welt mitbringen können. Eben das Problematische ist ja, wenn die Menschen äußerlich so ganz stark dem Materialismus verfallen sind und eben sich schon hier mit dem Geistigen überhaupt nicht verbinden können, dann haben sie das große Problem, dass sie eben nachher auch, wenn sie diesen Weg in die geistige Welt hinaufgehen, nicht genügend Kräfte mit herunternehmen können. Das ist das große Problem. Denn, wie soll ich sagen, die Fähigkeit, diese Kräfte eben aus der geistigen Welt aufzunehmen im Leben nach dem Tod und hin zu einer neuen Geburt, diese Fähigkeit dazu hängt sehr stark davon ab, wie sehr man hier im Irdischen sich mit dem Geistigen auseinandergesetzt hat oder nicht. Also nichts ist eben falscher als zu sagen, naja, werden wir schon sehen, wie es mit dem Geistigen ist, dann nach dem Tod, werden wir schon sehen, was damit ist. Da sieht man eben dann relativ gar nichts. Das ist das Problem. Man ist blind fürs Geistige. Man tappt also dann irgendwo blind herum und hat es eben dann auch sehr schwer, die richtigen geistigen Kräfte zu sammeln, die man erstens einmal als eigenes Individuum braucht und die man dadurch aber auch mit in die Erdenwelt hineinbringen kann. Denn eigentlich hat jeder Mensch die Aufgabe oder die Möglichkeit, durch seine ganz individuelle, wie soll ich sagen, geistige Konstitution und durch sein geistiges Bedürfnis, das ihn hinführt zu ganz bestimmten geistigen Kräften, hat auch die Möglichkeit, ganz bestimmte geistige Kräfte in die Erdenwelt hineinzubringen. Und ein anderer Mensch wieder ganz andere. Und es ist auch sehr schwer, sozusagen das, was ein Mensch nicht hereinbringt, dass das ein anderer ersetzt, weil der hat wieder einen ganz anderen Zugang. Der kann vielleicht andere sehr fruchtbare Kräfte hineinbringen, aber es kommt in diesem Sinn auf jeden einzelnen Menschen an. Das ist auch ganz wichtig. Also jeder Mensch, der es verabsäumt, sich hier mit dem Geistigen zu beschäftigen, hat dann nicht die Möglichkeit, ganz bestimmte geistige Kräfte, die nur er hereinbringen kann, hereinzubringen in unsere Erdenwelt. Und an dem fehlt es unserer Erdenwelt. Und das heißt aber dann nichts anderes, dass der Zerfall der Erdenwelt rascher voranschreitet. Es sind trotz allem auch alle diese Kräfte, auch das muss man sagen, sind letztlich Vergangenheitskräfte und selbst wenn die ganze Menschheit jetzt also so stark im Geistigen stehen würde, dass sie also alles das schöpfen können aus der geistigen Welt im Leben zwischen Tod und neuer Geburt und das herunterbringen, so würden selbst alle diese Kräfte nicht ausreichen, um also diesen schöpferischen Impuls in unserer Erdenwelt wirklich neu anzufachen, vollkommen neu anzufachen. Also was wir dadurch nur tun können, ist, dass wir das Verfallstempo sozusagen reduzieren und den Verfall abbremsen, irgendwo in ein Tempo bringen, dass genügend Zeit bleibt, dass die Menschheit sich auf dieser Erde noch so entwickeln kann, wie sie sich entwickeln soll, wie es sozusagen vorgesehen ist, so dass die Menschheit also zumindest all die Möglichkeiten, die hier in dieser Erdenwelt geboten werden, ausschöpfen kann. Also schon allein dazu sind riesige Anstrengungen in Wahrheit nötig, riesige Anstrengungen der ganzen Menschheit, wo es auf jeden Einzelnen ankommt. Auf jeden Einzelnen. Jeder, der auslässt, ist einer, der so ein bisschen den Fuß wieder von der Bremse wegnimmt, von dem Weg, der uns in den Abgrund letztlich führt oder die Erdenwelt in den Abgrund führt. Michael ist eben ein großer Helfer dafür, dass wir diese Verbindung mit diesen Kräften, die aber eigentlich in Wahrheit aus der Vergangenheit stammen, dass wir diese Verbindung nicht verlieren. Das heißt, sich mit Michael, insbesondere sich mit Michael verbinden, heißt also eben auch den stärksten Impuls und die stärkste Kraft dafür zu finden, diese geistigen Kräfte herunterzutragen in die Erdenwelt. Da kann uns also immer wieder Michael der Führer sein, der ist es auch, der uns eben immer wieder darauf hinweist und zeigt, also aus welchen Kräften die Welt geworden ist. Also wenn wir in die Vergangenheit unserer Welt zurückblicken, dann kann uns da auch immer wieder Michael der Führer dazu sein, dass wir das Geistige finden, das darin gewaltet hat. Also darum gehört zum Beispiel dieser michaelische Impuls ganz stark in die Naturwissenschaft hinein. Gerade dort, wo sie also Kosmologie betreibt und diese Dinge, oder eben auch, wo sie den Ursprung der Materie erklären will, das ist letztlich dasselbe. Aber wenn es zeitlich ferne, in die zeitlich ferne Vergangenheit geht, wo einmal die äußere Schöpfung entstanden ist, oder ob ich ins superatomar Kleine hineingehe, in beiden Fällen komme ich eigentlich so irgendwo immer mehr an den Ursprung heran. Und das heißt aber immer mehr, je tiefer ich gehe, immer mehr sehe ich darin zumindest ein Abbild der geistigen Kräfte, die einmal in der Vergangenheit gewirkt haben. Und dazu kann also Michael ganz besonders der Führer sein. Er zeigt uns also eigentlich immer wieder, wenn wir uns auf ihn einlassen, sozusagen das Abbild, das geistige Abbild dieser in der Vergangenheit geschehenen Taten. Und nur aus dem heraus können wir wirklich das Werden unserer Welt verstehen. So, jetzt stehen wir auf dieser Erde, die also an sich eine, ja wenn man so will, geistentleerte Welt im Wesentlichen geworden ist, bis auf das Geistige, was wir Menschen herunterbringen. Das war aber natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass der Mensch seine volle geistige Freiheit entwickeln kann. Also das ist durchaus etwas in der Entwicklung Notwendiges. Haben wir auch schon sehr oft besprochen. Also dass der Mensch in diesem Sinne veranlagt ist zu einer weit größeren geistigen Freiheit als alle Hierarchien über ihm im Grunde. Nicht, dass er sie heute schon so verwirklicht hätte, aber er hat die Möglichkeit dazu. Und um diese Möglichkeit zu finden, dazu muss der Mensch also in diese geistverlassene Welt, in diese geistverlassene Erdenwelt hinuntersteigen, in der eben höchstens noch, wenn er sich mit Michael verbindet, überall das Abbild eines vergangenen Geistigen zu finden ist. Aber dieses Abbild als solches kann uns zu gar nichts mehr zwingen. Das kann ich betrachten, das kann ich anschauen, kann daraus lernen, wie unsere Welt entstanden ist, aber sie zwingt mich momentan zu gar nichts. Und auch das ist also wichtig in unserer Naturwissenschaft heute, auch die äußere Welt, die Naturwelt ist eine Welt zu erfahren, die uns im Geistig zu nichts zwingen kann. Also aus der Natur kommen heute eigentlich keine Kräfte mehr, die uns irgendwo die Freiheit nehmen können.
Ja, außer die Naturkatastrophen.
Also die nehmen ganz schön die Freiheit. Naja, ich meine, die geistige Freiheit nehmen sie uns nicht. Ich meine, sie nehmen uns natürlich viele äußere Gestaltungsmöglichkeiten weg, aber die geistige Freiheit wird dadurch nicht berührt. Ich meine, das geht so in die Richtung dessen, was der Schiller so schön sagt, der Mensch ist frei und wäre in Ketten geboren. Also ich kann in Ketten hängen irgendwo und kann trotzdem die geistige Freiheit entwickeln. Ich meine, äußerlich können diese ganzen Naturkatastrophen oft ein Segen für die Menschheit sein in Wahrheit. Ich meine, so mit so großer Vorsicht man das sagen muss, weil natürlich dieses bittere Leid, das dadurch über tausende Menschen oft gebracht wird, also man natürlich nicht kleiner rechnen kann und eben sich verbinden muss mit dem Leid dieser Menschen. Aber das sind also vielfach auch, kann man sagen, Opfertaten, die der Menschheit im Wesentlichen zum Heil sind. Ich meine, Da spielen mit die Widersachermächte in diesen Naturkräften sehr wesentlich, aber sie zerstören eigentlich damit gerade das, was sie wollen. Also es gelingt ihnen gerade dadurch eben nicht, den Menschen in ihr Reich hineinzuziehen. Es ist eher Glück, dass dann also in manchen Situationen diese Zusammenbrüche passieren und dadurch gewisse materielle, materialistische Impulse einfach wieder zerstört werden. Das ist einfach, könnte man sagen, von einer höheren Ebene aus gesehen eine gewaltige Hilfe für die Menschheit auch. Die Frage ist eben immer natürlich, was die Menschheit da was macht, wie sie damit umgeht. Also das nimmt bitte nichts weg, denn dass das natürlich für jeden einzelnen Menschen, den es betrifft, ein ganz gewaltiges Unglück ist und dass man nicht so jetzt so beiläufig nehmen kann, naja, machst halt eine Opfertat für die Menschheit. Also so einfach ist es natürlich nicht. Aber man muss trotzdem eben auch die große Dimension sehen. Die Ursachen dafür liegen natürlich auch in den Verfehlungen, die Menschheit als Ganzes, aber bitte nicht die einzelnen Betroffenen jetzt, aber die Menschheit als Ganzes karmisch auf sich geladen hat. Im Grunde sind alle diese Naturkatastrophen eine Folge karmischer Schuld, die Menschheit auf sich geladen hat und die jetzt Einzelne oder eine gewisse Gruppe von Menschen dann dieses Schicksal austragen. Aber das sind bitte nicht die jetzt schuld daran sind. Darum eben ist es so ganz wichtig, dass wir uns also verbinden, auch mit dem Leid dieser Menschen. Dass wir, was ja sehr schwer ist, weil es ist sehr schwer, weil wenn das jetzt so irgendwo abstrakt über die Bildschirme flimmert und man sieht wieder Überschwemmung und wieder eine Naturkatastrophe, wie viel sind es sogar? 1000, 10.000. Sind Hausnummern, nicht weil in Wahrheit. Also es ist sehr schwer heute. Eigentlich war es viel leichter so zur Goethe-Zeit, wo man vielleicht 3 Monate später erst in der Zeitung dann gelesen hat, da war damals irgendein großes Erdbeben in Lissabon zum Beispiel. Und es ist erschütternd zu lesen, wie die Menschen dann darauf reagiert haben. Und das ist Wochen später erst bekannt geworden, weil damals also gar nicht diese äußeren Kommunikationsmöglichkeiten waren. Aber damals hat man ganz stark dann mitempfunden mit dem. Heute flimmert sowas tagtäglich fast irgendwo über die Bildschirme und im Grunde hacken es die meisten wieder irgendwo ab, ja vielleicht spenden sie irgendwo was und damit hat sie die Geschichte wieder. Also gerade diese starke Arimanisierung unserer Welt, die durch die Informationstechnologie entstanden ist, die scheinbar die ganze Welt miteinander verbindet und es in einem äußeren Sinn ja auch tut, aber innerlich trennt sie die Menschen sehr, sehr stark. Das muss man immer berücksichtigen. Also die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten mit jeder neuen Kommunikationsform ist eigentlich eine immer größere Barriere zwischen die Menschen getreten, was das Innerliche betrifft. Ich meine, äußerlich kann man halt bequem E-Mail bis zum, weiß ich nicht, fast Nordpol oder so austauschen, ist gar kein Problem. Aber innerlich sind wir sehr viel ferner den Menschen geworden dadurch. Also das sind eigentlich ganz starke Barrieren, die aufgerichtet worden sind. Ich meine, Barrieren natürlich, die für uns auch wieder die Aufforderung sind, sie zu durchbrechen und noch stärkere geistige Kräfte mobil zu machen, um das zu durchbrechen. Es ist auch natürlich wie immer ein ja, wenn man so will, Schulungsweg für die Menschheit, also mit dem umzugehen und trotz dieser ganzen Technik, die da entstanden ist, eben diese unmittelbare Beziehung von Menschen zu Menschen nicht zu verlieren, nein, im Gegenteil, sie in eine noch höhere Form auszubilden, als das etwa eben zur Goethezeit der Fall war. Wo es aber noch mehr so einen, wie soll man sagen, natürlichen Instinkt heraus der Fall war. Heute müssen wir das ganz bewusst wieder erringen und sollen es weiterführen. Das ist unsere ganz große Aufgabe. Darum ist heute alles so wichtig, was zu einer unmittelbaren Begegnung zwischen Mensch und Mensch führt. Das ist ganz, ganz wichtig heute, in allem, was wir tun eigentlich. Also sprich in unserem täglichen Leben, in der Kunst, überall. Also zum Beispiel in der Kunst ist es so wichtig, dass wirklich die Begegnung des Künstlers mit seinem Publikum auf der inneren Ebene stattfindet. Nicht auf der Ebene der äußeren Perfektion und des äußeren Spektakels. Es gibt heute Kunstwerke, die sehr professionell gemacht sind, die technisch sehr, sehr gut ausgeführt sind, sei es in der bildenden Kunst, im Film, im Theater, was Gott was, im Musical, in der Oper oder so, im Gesang, wo brillante Gesangstechnik von mir aus da ist, aber es kommt von innen nichts rüber. Es entsteht nicht dieses Gespräch von Ich zu Ich. Und wo das nicht entsteht,